Okay, wir fängst an in ein bisschen Minute. Das ist ohne Foto. Wir haben die 5 Klimaaktivisten präsentieren einen Vortrag Lützerath Leibt, Einblicke in die Widerstand für globale Klimarechtigkeit kämpfen. You Can't Evict the Movement, der Energiekonzern RWE, wird noch Jahre brauchen, die Kohle unter Lützig abzubaggern. Der Kampf gegen die Kohle und für die Klimarecht geht weiter.
Hallo. ja, cool, dass ihr hier seid. wir sind eine Gruppe von Menschen, die eine Zeit in Lützerath verbracht haben und sind natürlich auch nicht alle, bei weitem nicht alle. Wir repräsentieren nur einen ganz kleinen Teil der Bewegung und ja, aus der Perspektive möchten wir euch heute gerne was über Klimagerechtigkeit und den Klimagerechtigkeitsstruggle in Lützerath erzählen. Und wir hier auf der Bühne sind Nunja, alle Pronomen, Timba, Day, deren und Luca, keine Pronomen und Kastroja, Pronomen Kastroja und ich bin Franka, Pronomen sie. Genau, und dann gebe ich mal weiter.
Okay, ich fange jetzt an. Nee.
Capitalism prioritizes economic growth and profit over environmental and social concerns. On the screen, you'll see a chart about the Anthropocene, the role of humanity in our planet, which is nothing but it's more plastic, more temperature, more climate change, more climate disasters, lack of human rights. Back to capitalism. Capitalism leads to overconsumption, use of fossil fuels, waste of essential resources, destruction of natural habitats, exploitation of flora and fauna. Despite any UN-led resolutions, whether it's the UNFCCC, the IPCC, or the Kyoto Protocol, the Paris Talks, Santiago Network, you name it. Nothing that the UN does has led to any kind of concern by the state and the corporation authorities. Nothing has held them accountable. On the screen, you will see how much megatons of carbon emissions Germany produces based on the renewable and non-renewable resources. Next slide. Yeah. On the scene, to give you a bit background about Lützerath, underneath Lützerath, there was the worst type of coal that you can burn, worst type of fossil fuel that can be burned, and Germany prefers to burn that over, let's say, it's transitioning to a more renewable sources of energy. Next slide. This is the amount of coal that was burned just in Germany. Sorry, the slide is in German. Just in Germany, brown coal, which is lignite, 131 million tons. This is probably everybody's newsfeed right now. This is what's happening all over the world, whether it's thousands trapped at Burning Man. I'm sure everybody laughed about that. Whether it's the billionaires who got submerged in a submarine, whether it's ECOP, whether it's the particular particle matters, whether it's the genocide happening with the Chiapas or the others that the others will mention later on in the slides. Next slide. These are some of the successful international movements against coal mining. Right off the top, you'll see Turkey, where the Engie's investment, ironically, Engie's had the highest investment in COP21. COP being the conference of parties that the UN does every year. It's nothing but a sham. I'm sure everybody has heard about that. Followed by Team 29, which is a human rights NGO based in Russia, Greece, Client Earth. They had beautiful successes everywhere besides of Germany, which likes to say that they are the best in human rights. France, they're supposed to be the highest in human rights. But that doesn't get to be seen when it comes to actual rights, justice systems. There are other examples, and on the bottom you will find sources, which are, of course, if you are a computer, if you're a computer geek, if you can do data analysis, they're always looking for people who can get into this. Next slide. These are just some examples of forest occupations in Germany. I won't read them all out to you, but out of all the forest occupations in the last 2 years, three and a half years, there's only been a few successful litigation cases. The one being the Huttendorf in Gorleben, which won a court case in 2018, and then the Hambacher Forest, which after getting evicted had to take the government, the state authorities to court and be like, no, what you did was illegal. Next slide. Just to finish up, what I had to say, phasing out fossil fuels is not only a technical issue and a climate necessity. It also requires a cultural rethink. Whether it's Dortmund fans singing the Steigerlied coal miners song, or whether it's holding the Germans with the card fetish accountable.
Okay. So I plan to continue in English, actually, but I'm not sure. Yeah, I will just continue in English. But I can also still can. Okay. So I will talk about the like how Lützerath started a bit, and how it came to be what it was, and what it is still at another places. In the summer of 2020, the RWE wanted to expand the coal mine Garzweiler and started to destroy a road between Lützerath and Keinberg. And after this, there was a lot of demonstration around this destruction of the road. And on the left side, you see like the Mahnwache, the Vigil Lützerath, just a few days after it started, because there were demonstrations after the street was demolished, and then people just sat there and said, okay, we will just sit here and demonstrate against this. And they never stopped. Never stopped by themselves. They were stopped at some point. The other picture, it's just later, 2020. Next slide. And also in Germany, there's a cutting season always from October to February. So in this cutting season, there are trees can be cut down and forests can be cut down. And on the first picture, you can see trees cut down in Lützerath. And we anticipated the cuttings. They started in November, and in the beginning we were not enough people. After some time we locked down Lützerath with like the hammocks and traverses over these and barricades at every entrance to the village. But then in the new year, year of 2021, these in the middle, you can see some houses inside of a fence, and you can see them being demolished at the bottom. So we tried to stop these demolitions by sitting on the roofs of the houses, and also like stopping these tanker trucks that provided the fuel for the diggers. And also, if you look really carefully, you can see a person on the blue digger there. One person managed to climb over the fences and get on top. And there's one slide missing from Paula's Hof, actually. So, there it is. After these destructions in January of 2021, there were a lot of like music festivals, cultural stuff, mobilization to get more people to Lützerath. And when in October the cutting season started again, the Saat Rhineland, the zone to defend, was proclaimed. And in November there were another festival and some Ende Gelände actions. And more, we started to occupy more houses in Lützerath. So the House of the Unknown and the 4C were occupied to other houses, not the Paula. But in January, on the 8th of January 2022, the Paula was occupied. And a few days later, the whole of Lützerath, all of Lützerath, was RWE and security free, or secu free. So it was all ours. We freed every house that was still there. Yeah, and this is a map of the Tagebau Garzweiler, of the open pit mine. And you can see, actually, it was planned a lot bigger, like also these villages to the left were planned to be demolished, but later this full line was a small reduction, and then this pointed line is how it is now. So Lützerath and Immerath are gone, but Holzweiler and Kainberg, Kuckum are, and the other, Westrich, Berberath, are.
So, jetzt können wir noch ein bisschen eingehen auf Strukturen, die wir in Lützerath hatten und wie wir dort organisiert waren. Es gab zum Beispiel schon sehr früh Strominfrastruktur. Das lag vor allem aber auch daran, dass wir eben Häuser hatten und die Häuser hatten Strom. Beziehungsweise der Strom wurde dort auch teilweise einfach nochmal so modifiziert, dass er nicht abgeschaltet werden konnte in den Häusern. Genau, deswegen hatten wir sehr lange Zeit einfach Strom, hatten aber gleichzeitig auch Solarinfrastruktur, die dann vor allem dann sozusagen genutzt werden konnte, als RWE uns den Strom abgeschnitten hatte. Das war nämlich im Dezember 2022, als sie einfach die Leitungen zu Lützerath aus dem Boden gerissen haben. Und dann gab es also eine Art Ersatzstruktur aus Solarmodulen und Batterien, die auch teilweise von außen dann geladen wurden, wieder reingebracht wurden. Genau. Und nochmal zurück. Damit wurden dann zum Beispiel Handys geladen, Funken geladen, die wir nachts benutzt haben vor allem, aber zum Beispiel auch WLAN. Und auf der linken Seite hier sieht man einen Baum, die alte Linde, einer der Bäume, wo eines der ersten Baumhäuser auch drauf gebaut wurden. Und ganz oben auf diesem Baum ist der WLAN-Router gewesen. Und der WLAN-Router musste am Ende zerstört werden und die SIM-Card ist verbrannt worden. Der Router ist in einen Scheiße-Eimer gekippt worden, weil, ja, so viel Zeit war nicht mehr. Genau, und was auch funny ist, ist zum Beispiel, dass wir die Straßenlaternen nutzen konnten. Eigentlich waren die gar nicht mehr sozusagen angeschlossen, aber Menschen mit Elektrikfähigkeiten haben es geschafft, da einfach Schalter anzubauen, sodass wir die einfach anschalten konnten, wenn wir wollten, und ausschalten, wenn Leute schlafen wollten. Außerdem konnten wir teilweise sogar Wasser benutzen. Also es gab ja in den Häusern Wasserleitungen, die angezapft werden konnten. Teilweise gab es sogar warmes Wasser in einer Hälfte von dem Paula-Hof, so dass wir da auch warm duschen konnten. Es war also eine ziemlich bequeme Besetzung, würde ich so sagen. Teilweise konnte man auch schon gekappte Wasserleitungen wieder anschließen sozusagen. Also manchmal vor den Häusern, die abgerissen werden sollten, war es so, dass in den Boden rein gebaggert wurde vorher schon, um die Wasserleitung abzutrennen, und dass Menschen aus Lützerath, die dann sozusagen wieder aufgebuddelt haben und wieder angeschlossen haben. Einmal hat es nicht ganz funktioniert, da ist alles unter Wasser gewesen, ein Mensch musste tauchen, hat aber auch funktioniert. Genau, Und dann hier ein paar Strukturen, die wir so gebaut haben, in denen Menschen gewohnt haben und die auch gemeinsam genutzt werden konnten. In Lützerath war es generell so, dass einfach vieles gemeinsam genutzt wurde. So auf der linken Seite das Hüttendorf oder teilweise das Hüttendorf, die Reihenhaussiedlung, also so eine Reihe von Bäumen, in denen Baumhäuser drin waren, neben der L277. Unten in der Mitte ist der Paulahof von oben und genau, unten rechts ist ein selbstgebautes Zirkuszelt. Es gab auch vorher noch ein großes, richtiges Zirkuszelt, das wurde dann ersetzt irgendwann und es waren einfach gemeinsame Räume. Gab noch viel, viel mehr, genau, aber so als Beispiele. Wir hatten auch einen großen Tower gebaut, der war 3, vielleicht sogar 4-stöckig, wenn man die obere Etage so mitzählt. 4, ja. Und da konnte man sich auch drin aufhalten. Leider ist der Tower erst so 3 Tage vor der Räumung fertig geworden und war dann danach schon sehr schnell wieder auf dem Boden. Aber er wurde sehr lange auch sehr viel benutzt. Und unten drunter sind auch Pläne zum Beispiel gehalten worden, unter dieser Plane, die man hier sieht. Die Schlafmöglichkeiten wurden viel auch gemeinsam genutzt, sodass man im Infopunkt reingehen konnte und gucken konnte, wo Platz war. Also Gäste oder irgendwelche Leute, die halt gerade angekommen sind, einfach gucken, wo ist Platz, sich dann so eine Karte nehmen oder einen Schlüssel und dann da reingehen. Und es gab natürlich aber auch Räumlichkeiten, wo Menschen dauerhaft gewohnt haben und die nicht kommunal zur Verfügung standen. Genau.
Hallo. Wow. Hallo zusammen, ich bin sehr nervös, immer wieder. Und so, also, auf der linken Seite sehen wir ein Bild, wo unsere Programme bzw. halt Vorträge oder Workshops stattgefunden haben. Und auf der anderen Seite hatten wir Repro-Schichten. Das bedeutet halt Toiletten, Schickbarricades und Kochen und Essen mussten wir halt gemeinsam klären und es müssten halt Aufgaben abgenommen werden. Und da konnten sich Menschen auf der anderen Seite eintragen. Und wir hatten auch verschiedene Denkmäler, wie zum Beispiel hier für die Ogani 9. Die wurden in den 60er Jahren von Shell auf jeden Fall ermordet und erhängt. Und dann hatten wir noch ein Gedenken für Hanau, für Orijallo, für Rojava und für die Zapatistas und verschiedene Gruppen, sowohl in Deutschland wie halt aber auch im globalen Süden halt kämpfen. So, check. Küfer, das hatten wir gerade schon. Dass die Küfer jeder Mensch bekannt ist, das, was wir im Vorteil in Lützerath hatten, wir konnten den ganzen Tag arbeiten. Es gab Menschen, die sich extra dafür gekümmert haben, morgens, mittags und abends Essen für das ganze Dorf halt zu machen. Und es war nice auf jeden Fall. Beste Besetzung für mich persönlich. So, Arbeitsamt. es gab Aufgaben, die nicht gemacht werden wollten oder Menschen wollten es nicht machen. Menschen konnten die Skills, hatten die Skills nicht, also haben wir so eine Art Pinnwand aufgestellt, wo Menschen Sachen mit Hilfe, die gemacht werden müssen, vielleicht hatten die keine Kapazität oder keine Lust. Dann haben das Menschen übernommen, die Kapazität haben oder die Fähigkeit halt haben, mit den Menschen das zu skillen und gemeinsam zu machen. Auf der rechten Seite sehen wir das Auenland, also verschiedene Barrios. Das Dorf wurde in Barrios aufgeteilt. Das bedeutet, das ist das spanische Wort für?
Stadtteil.
Stadtteil, okay. Dankeschön. Oder Nachbarschaft, was auch immer. Ich bin wirklich nicht so gut daran. Ich bin tierisch nervös. Und wir haben das heute vor ein paar Stunden fertig gekriegt, weil wir keine Kapazität hatten, das vorzubereiten. Danke. Okay, ich gebe einfach mal weiter. Oder wollt ihr noch was dazu sagen? Ja, bitte.
ja, genau, die Repro-Schichten wurden ja auch gerade schon angesprochen, also Reproduktionsarbeit, alles, was wir immer brauchen, um irgendwie um halt irgendwie da zu sein einfach, zum Beispiel Klos. Da hatten wir viele so Trenntoiletten, das heißt, wir hatten einfach eine Tonne, wo halt reingekackt wurde und es gab so einen kleinen Einsatz. Und mit einem Sieb vorne, dass halt das Feste vom Flüssigen getrennt wurde, damit es nicht so stinkt. Nur leider war dann das Problem, dass halt da Kanister drin waren und die immer recht schnell voll waren und manchmal übergelaufen sind, wenn nicht genug Leute darauf geachtet haben, sage ich mal, dass die halt rechtzeitig geleert werden. Deswegen haben wir Pissrinnen gebaut, die einfach direkt einen Schlauch in die Kanalisation hatten. Also einmal eine Pissrinne und einmal eine zum Hocken, zum Stehen und zum Hocken, zwei verschiedene.
Okay. Auf der linken Seite Fahrradwerkstatt. Wir hatten eine Fahrradwerkstatt, wo Menschen Fahrräder reparieren konnten. Wir hatten überall so Lieferräder, die halt zum Bahnhof und wieder zurück. Und die kamen nicht immer heil zurück oder sie wurden am Bahnhof halt von irgendwelchen Menschen auseinandergenommen. Also mussten wir sie abholen und reparieren. Auf der rechten Seite haben Menschen alles gefunden, um dieses Dorf widerständig zu machen und aber auch Sachen für sich zu erfinden oder zu bauen, in welcherlei Ideen sie auch und Lust hatten. Und wir wurden immer von den Nachbarschaften um uns herum, wie halt aber auch Menschen, die zu Besuch kamen, mit Werkzeugen überschüttet. So, eine von vier, von drei Hallen, eine haben wir zu einer Diskothek, Skaterhalle und eine Kletterwand hatten wir. Alles in einem gebaut, alles in einer Halle. Und das ist quasi dieses Bild, was ihr seht. Das ist Nummer zwei, die Holzhütte, / unser Essenstisch und / Lützi Arte. Kollektiv haben auch auf der linken Seite ganz viel Spaß gehabt und haben sehr viel Kunst aufgearbeitet. Und wir haben zusammen zelebriert alle Arten von Festen. Also, und hier sind ein paar Bilder, wie, ja, wir hatten wirklich einen Spielplatz, wo wir halt aber auch nicht nur Spaß hatten. Auch, ja. Okay, das sieht ein bisschen anders aus, aber hier hatten wir auf jeden Fall sehr viel Spaß, wie Volleyball spielen, auf den Dächern rumklettern und auch Traversen bauen und nicht nur da rumhängen. So, jetzt kommst du dran.
Okay, ich erzähle ein bisschen was über die Verteidigungsstrukturen und wie wir für Sicherheit in Lützi gesorgt haben. Da sehen wir hier einmal auf der linken Seite den Action Point. Das war sowohl die Stelle für die Koordinierung von Aktionen als auch von Nachtschichten, beziehungsweise allgemein eigentlich von allem, was irgendwie zur Verteidigung relevant ist. Wir hatten die ganze Zeit, über die wir in Lützi waren, eigentlich jede Nacht Nachtschichten. Das war die meiste Zeit über eine sogenannte Knoti-Schicht im Action Point, die die anderen Schichten koordiniert hat. Und dann die Pussy- und Tripod-Schichten, das sind die Schichten an den Ortseingängen gewesen. Hier sehen wir auf der rechten Seite auch die Pussy-Schicht. Also da wurde im Grunde einfach eine Bushaltestelle so umgebaut, dass man gut die Nacht da verbringen kann. Und eben eine Schicht, die im Dorf rumgelaufen ist, die Sichi-Schicht. Und so hatten wir dann das ganze Jahr über eben dafür gesorgt, dass zum Beispiel, wenn betrunkene Menschen oder so nach Lützi kamen, die einfach aus den Dörfern mal rüberschauen wollten, die wir die gebeten haben, vielleicht tagsüber wiederzukommen oder so. Oder manchmal waren auch Faschos da, die dann irgendwie wieder vertrieben werden mussten. Und damit die Nachtschichten das nicht alleine machen mussten, hatten wir ein Alarmsystem. Das gab dann einmal den kleinen Alarm, da wurden Menschen über Walkie-Talkies alarmiert, die auf Nachtbereitschaft waren. Und es gab den großen Alarm, da wurden dann Sirenen im ganzen Dorf ausgelöst. Das waren dann am Ende auch die Sirenen, die uns aufgeweckt haben, als die Cops nach Lützi reinkamen. Apropos Cops, die nach Lützi kamen, das wollten wir natürlich irgendwie verhindern. Wir wollten die Räumung von dem Dorf so schwer wie möglich machen und auch so teuer wie möglich und natürlich eigentlich auch möglichst verhindern. Und dafür hatten wir einige verschiedene Strukturen. Was wir hier sehen, sind sogenannte Traversen. Das sind einfach Seile zwischen Strukturen, also zum Beispiel zwischen Bäumen aber auch zwischen Häusern oder zwischen Häusern und Bäumen. Das ist ziemlich cool, weil wenn ein Mensch in der Traverse ist, dann darf die Struktur nicht einfach gefällt werden, weil der Mensch sonst runterfallen würde. Also im Grunde setzen wir unser Leben dagegen ein, dass diese Strukturen gefällt werden. Und wenn diese Strukturen dann noch über 2,5 Meter hoch sind, was sie bei uns waren, dann dürfen sie nicht von normalen Cops geräumt werden. Dann brauchen sie sogenannte Kletter-Cops oder das Sondereinsatzkommando, was die Räume natürlich deutlich erschwert. Und über Traversen kann man das dann noch mal ein bisschen schwieriger machen, indem man dann von einer Struktur zur anderen klettert und dann so ein Katz-und-Maus-Spiel spielt und deshalb möglichst lange einfach der Räumung entfliehen kann. Es gibt aber manchmal einfach nicht genug Bäume und nicht genug Häuser, die man miteinander verbinden könnte oder die man besetzen könnte. Und dann kann man sich selbst noch Strukturen bauen. Recht einfache Strukturen dafür sind sogenannte Monopods oder Tripods oder auch Bipods. Das sind 1, 2 oder 3 Stämme, die aneinander sind. Hier sehen wir auf der linken Seite 2 Monopods, die dann wiederum mit Traversen verbunden waren. Da ist ganz cool, die sind abgespannt mit Seilen. Das heißt, die werden daran gehindert, umzufallen durch Seile. Und wenn die Seile durchgeschnitten werden, fällt wieder ein Mensch runter. Das heißt, auch die Seile, die den Monopod halten, können nicht durchgeschnitten werden. Und damit kann man zum Beispiel auch verhindern, dass sowas wie Hebebühnen oder so erst zu dem Monopod kommt. Ein Monopod kann aber nur mit Hebebühne geräumt werden. Das heißt, so kann man gewissermaßen unmögliche Situationen schaffen, in der dann in der Praxis häufig einfach das Ding war, dass Menschen keinen Bock mehr hatten, auf einem Monopod zu sitzen und deshalb gegangen sind, die aber eigentlich gar nicht wirklich geräumt wurden. Ähnlich ist es dann mit Tripods. Das sind einfach 3 Stämme, die man sehr mobil auch irgendwo hintragen kann und hinstellen kann und dann zum Beispiel einem Auto in den Weg stellen kann. Und hier rechts sehen wir noch einen sogenannten Hyperpod. Das sind 2 Monopods, die aneinander geknotet sind. Das ist dann halt einfach nochmal deutlich höher. Der wurde am Ende dadurch geräumt, dass die Cops erfolgreich es geschafft hatten, Menschen zu überzeugen, dass er nicht mehr sicher sei, weil es zu windig war. Die Cops hatten aber eigentlich auch nicht wirklich eine Idee, wie sie ihn räumen sollten. Eine andere sehr effektive Struktur war ein Tunnel, hier auch schön mit Decktelefon. Der Tunnel wurde im Geheimen gegraben unter dem sogenannten Wäldchen und während der Räumung wurde dann ein Video veröffentlicht von Menschen in diesem Tunnel und dazu gesagt, okay, wir haben hier einen sehr unsicheren Tunnel gebaut, wenn ihr da mit schwerem Gefährt rüberfahrt, stürzt der ein und Menschen sterben. Das bedeutet, sie konnten in dem Wäldchen nicht mehr weiterräumen, weil sie nicht mehr mit ihren Harvestern oder anderen schweren Gehälter hinfahren konnten. Der Tunnel allein hat die Räumung, glaube ich, um 7 Tage hinausgezögert. Und auch da hatten die Cops im Grunde einfach keine Idee, wie sie denn räumen sollten. Das heißt, sie hatten am Ende irgendwelche SonderexpertInnen organisiert, die dafür geschult waren, Menschen zu überzeugen. Ich glaube, die waren eigentlich dafür geschult, TerroristInnen zu überzeugen, Geiseln fallen zu lassen oder so. Die dann irgendwelche Tricks employen sollten, um halt die Menschen davon zu überzeugen, aus dem Tunnel rauszugehen. Und natürlich hatten die Menschen nach einer Woche auch gar nicht mehr so viel Lust, in einem Tunnel zu sitzen. Aber auch da, also im Grunde, die Cops wussten nicht, wie sie uns räumen sollten.
In Lützerath haben AktivistInnen auch immer versucht, solidarisch zu sein mit Klimagerechtigkeitskämpfen auf der ganzen Welt, weil die Klimakrise auch eine Folge von Kolonialismus, Kapitalismus, jahrhundertelange Ausbeutung ist. Und haben versucht, mit vielen Kämpfen gemeinsam zu stehen und zusammen zu kämpfen, zum Beispiel mit den Zapatistas, zum Beispiel mit den Yucpa in Kolumbien, aber auch mit sehr vielen anderen internationalen AktivistInnen, vor allem aus dem globalen Süden, die Lützerath auch häufig besucht haben. So zum Beispiel Juan Pablo Gutierrez, der 2021 zum ersten Mal da war und dann mehrmals da war, vom Volk der Yucpa und Lützerath immer solidarisch unterstützt hat. Und wir können das deshalb vor allem sagen, weil die Yucpa vor Ort in Kolumbien, das ist ein Volk, das in der Grenzregion von Kolumbien und Venezuela beheimatet ist, dort auch von Steinkohle bedroht sind. Von einem Tagebau, der 16 Mal größer ist als der Garzweiler Zweitagebau bei Lützerath und wegen dem Menschen da auch sterben und es einer der Orte ist, der am gefährlichsten ist für AktivistInnen auf der ganzen Welt. Und Juan Pablo zum Beispiel hatte auch schon 2 Mal Mordanschläge, die er Gott sei Dank überlebt hat, aber genau. Das so als Beispiel für internationale Solidarität, die in Lützerath versucht wurde zu leben. Genau, und jetzt wohnt Juan Pablo in Paris im Exil. Genau.
Wir wollten euch nicht ohne Handlungsoption gehen lassen, beziehungsweise Lützerath lebt und wir sind in verschiedenen Kämpfen halt weitergegangen. Unter anderem ist es, wir fahren zusammen. Vielleicht könnt ihr nachher die Hashtag halt nehmen und Koorkaten machen halt. Dann könntet ihr ein Teil davon sein. Und dann gibt es die No Border Assemblée. Wir haben halt Anfang des Jahres auch gesprochen mit der Klimabewegung, dass wir uns mehr mit dem Refugee Movement auseinandersetzen wollen. Und ein Teil davon sind auch Menschen von Lützerath halt drin. Und wenn wir so weitermachen, werden wir 2025 AfD halt an der Macht haben und wieder 1930 hier haben. Und dementsprechend sind wir halt auch in die Linke reingegangen, um da Veränderungen halt beizuführen. Diese 3 Handelsoptionen würden wir euch geben und ihr könnt machen, was ihr wollt. Und jetzt könnt ihr, wenn ihr Fragen habt, uns auch noch gerne noch Fragen stellen. Check.
Show Video und dann wir do Q&A.
Cool.
Yeah. Hier oder was?
Yeah. In was für einem System leben wir, in dem die Polizei Menschen verprügelt und ihr Leben gefährdet, die sich für die eigenen Klimaziele der Regierung einsetzen? In dem die Medien über Gewalt von AktivistInnen diskutieren, aber darüber schweigen, dass Deutschland als 4. historischer Emittent schon jetzt Millionen von Existenzen im globalen Süden zerstört hat? Und indem es trotzdem legal ist, noch 280 Millionen Tonnen Kohle zu verbrennen, aber illegal eine solidarische Gemeinschaft aufzubauen, um das zu verhindern. War jetzt alles umsonst? Schauen wir jetzt tatenlos zu, wie der Kapitalismus die Klimakrise und die globale Ungleichheit weiter befeuert?
Nein, wir nicht. Wir haben dafür gesorgt, dass die Welt die hässliche Logik des Kapitalismus in Aktion gesehen hat. Dass vielen Menschen jetzt klar geworden ist, dass die Politik in diesem System Profitinteressen immer über das Wohl der Menschen stellen wird. Die Politik hat die Räumung auch deswegen so eilig und so brutal durchgesetzt, weil sie Angst davor hatte, wie stark Lützerath als Kristallisationspunkt der Bewegung geworden ist. Zehntausende Menschen aus verschiedensten Teilen der Gesellschaft haben sich hinter diesen Kampf gestellt. Und die Welt konnte für einen Moment die Wirksamkeit davon spüren. Wir haben alle unterschiedliche Vorstellungen davon, wie genau eine klimagerechte Gesellschaft aussieht und wie wir dorthin kommen. Aber wir sind uns einig, dass ein gutes Leben für alle möglich ist, ohne Profitlogik und nicht auf Kosten anderer. Wir wissen das, weil wir in nur 2,5 Jahren einen Ort aufgebaut haben, wo das gelebt wurde. Und wir haben die Zeit genutzt, uns mit sozialen und ökologischen Kämpfen auf der ganzen Welt zu vernetzen und Wissen auszutauschen. All das wurde nicht geräumt. All diese Erfahrungen tragen wir weiter. Denn der Kampf um den Ort ist vielleicht vorbei, aber noch ist die Kohle im Boden. Und Lützi ist nur ein Teil eines jahrhundertealten globalen Kampfes gegen Ausbeutung und Kolonialismus. Und der ist noch lange nicht vorbei. Wir werden uns in nächster Zeit mit anderen Akteuren über Strategien und neue Ansatzpunkte austauschen. Wir werden Organizing Calls für Interessierte veranstalten und uns weiter mit anderen Struggles verbinden. Und wenn wir noch mehr werden, können wir beim nächsten Mal viel mehr erreichen und langfristig das System aus den Angeln heben. Sei es der Kampf gegen den Erdgasausbau, gegen Kohleimporte oder die tödlichen Grenzen Europas. Du wirst deinen Platz in diesem Kampf finden.
Vielleicht noch kurz in dem Video und allgemein zum Thema Lützi kommt auch viel Polizeigewalt vor und das ganze Thema kann auch irgendwie viel sehr belastend sein. Ihr müsst damit nicht alleine sein, redet da voll gerne mit Menschen drüber, wenn euch das beschäftigt und geht auch voll gerne zur Awareness. Genau, tragt es nicht alleine mit euch rum, wenn es euch beschäftigt.
Wir werden um 21.15 Uhr nochmal so eine Extended Q&A machen für Leute, die noch mehr Fragen haben. Aber ich glaube, wir haben auch jetzt noch ein paar Minuten Zeit, um Fragen zu beantworten. Genau.
Für die Frage in die Halle, wir können in dem Mikrofon eine Warteschlange machen. Und wir haben auch eine Frage auf dem Internet. Wir fangen an mit dem Internet.
Ja, wir haben aus dem Internet einmal den Kommentar, dass es so schön war in Lützi. Und dann dazu noch die Frage, wie habt ihr die AktivistInnen auf den Traversen versorgt? Wasser, Nahrung und so weiter.
Also an sich hatten alle Menschen, die irgendwie in Aktion gegangen sind, möglichst Wasser dabei und Essen dabei und eine Rettungsdecke oder so. In den Strukturen, in Baumhäusern hatten wir auch unendlich viel Essen, also wir hatten viel zu viel Essen. Das heißt, wenn Menschen da irgendwie mit einer Traverse verbunden waren, konnten sie sich auch was holen. Und es gab noch ein paar Menschen, die am Boden waren, so Polizeikontakt oder parlamentarische BeobachterInnen. Und ich habe es auch manchmal geschafft, Essen zu den Menschen zu bringen.
Wir haben eine Frage auf dem Mikrofon 1.
Hallo, danke dafür, dass ihr heute diesen Vortrag gemacht habt. Meine Frage, wie schlimm war das Wetter, also der Wind und der Regen für die Baumhäuser und für die Strukturen? Musstet ihr da sehr viel reparieren? War das gefährlich? Musstet ihr Gebäude räumen?
Sorry, ich darf das Mikro nicht anfassen. also es gab im ersten Herbst, Winter irgendwann, also 2020, gab es einmal einen Sturm und damals hatten wir wirklich nur, es gab nur vorne diese Mahnwache und eine Zeltwiese. Und da haben wir uns auch echt nicht mehr sicher gefühlt, so dass Bäume irgendwie umfallen auf die Zelte vielleicht und haben halt Eckart mal gefragt, ob wir nicht, da steht ja noch dieses Haus leer, das dann später die Villa war, so ein sehr zentraler Bereich, wo auch die Werkstatt und so in der Garage war. Und dann hat Eckart halt so gesagt, ja, okay, ihr könnt da jetzt die eine Nacht, wo es stürmt, in der Villa schlafen, aber passt auf meine Schränke auf, so. und dann haben wir gesagt, ja, jetzt müssen wir so viel reparieren, können wir nicht noch die zweite Nacht auch drin bleiben? Und dann war ja auch fast Winter und dann konnten wir auch den Winter da drin bleiben.
Ich würde da noch dazu ergänzen, dass wir haben auf den Wetterbericht geguckt, wir haben auch geguckt, wenn es halt wirklich mehr als 6, 7 Windböe halt gibt, dass wir alle zusammen halt in den besetzten Häusern halt reingekommen sind. Also Menschen haben Platz gemacht füreinander halt. Und haben geguckt, dass wir nicht auf den Baumhäuser schlafen, dass wir auch Baumhäuser bauen, nur auf stabile Bäume halt. Und da gab es auch am Anfang, quasi wo diese Shit Barricade war, das waren hauptsächlich so Pappeln und da sollten Menschen keine Baumhäuser bauen, weil sie nichts halten, diese Bäume.
Wir haben eine Frage vom Mikrofon 2.
Mich würde interessieren, wie habt ihr es geschafft, dass ihr quasi vor allem in der Anfangsphase, wo man beim vielleicht Aktivismus in Lützerath viel noch unorganisiert ist, das geschafft zu organisieren? Oder gibt es auch irgendwie Dokumentation zu all den Findings, die man irgendwie mit der Zeit rausgefunden hat? Und ja, also ich war 2021 auch dort, mir das anzuschauen. Und ja, also danke für euren Aktivismus und für euren Vortrag heute.
Ja, am Anfang war es viel Vernetzung mit den Lokalen, also mit alle Dörfer bleiben zum Beispiel und den lokalen Anwohnenden da irgendwie in den Dörfern drumherum und vor Ort dann auch irgendwie tägliche Pläne, wo Verantwortlichkeiten verteilt wurden Dann hatte man eine Woche lang, irgendwie eine Person war halt dann eine Woche lang zuständig für, weiß nicht, dass die Mülleimer geleert werden oder dass halt irgendwie ja, die Klos halt geputzt werden. Heißt halt nicht, dass sie es selber machen mussten, sondern nur, dass halt irgendwie gucken mussten, dass es halt irgendwer macht.
Was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass Lützerath nicht die erste Besetzung, vor allem große Besetzung war. Da waren vor allem auch viele Menschen involviert, die auch in den Jahren vorher schon zum Beispiel im Danny oder im Hambi waren, da schon sehr viel Wissen mitgebracht haben und auch vorher schon Vernetzung in den Orten um Lützerath herum stattgefunden hat von Leuten, die dort gewohnt haben. Es war auf jeden Fall nicht so, dass es komplett Neuland war. Aber wie man dann eine Community aufbaut, die dann auch da gerne ist und lange bleibt, das ist nochmal eine ganz andere Frage, ja, die aber, glaube ich, den Rahmen sehr sprengen würde und auf die wir wahrscheinlich auch alle total unterschiedliche Antworten geben würden.
Ja, wir haben eine Frage auf dem Internet und sehen, da ist eine Q&A in die Bits und Baume Assembly im ersten Stock.
Im Internet gab es die Frage, ob mehr Tunnel gebaut werden hätten sollen.
Kein Kommentar.
Okay, und dann glaube ich, wir haben ein bisschen Zeit für die Frage auf Mikrofon 3.
Ja, hallo. Vielen, vielen Dank für alles, was ihr da gemacht habt. Ich finde es so großartig, dass ihr euch da engagiert. Und ich wollte fragen, also ich selber habe das Thema mit, hat man Hoffnung oder hat man nicht? Weil ich schwanke so, wenn ich die Hoffnung habe, dass die Leute sich doch irgendwie zusammenreißen, dass wir das irgendwie alles hinkriegen, dann wird man passiver, habe ich den Eindruck. Also schöpft ihr eure Kraft eher aus der Hoffnung, dass sich was bewegt, oder aus dem Fatalismus, wenn sich nichts tut, dann müssen wir es halt machen? Aber das wird wahrscheinlich individuell für jeden unterschiedlich.
Ich kann nur für mich antworten. Oder wie wir, also wir gucken gerade von Lützerath, lebt halt auch, dass wir uns immer wieder halt treffen, alle 3 Monate oder 4 Monate, unsere Kämpfe, die wir nicht mehr gemeinsam führen, uns aber austauschen und uns gegenseitig halt unterstützen. Und vieles halt aber auch im globalen Süden kämpfen halt die Menschen so viel mehr als hier. Auch hier kämpfen Menschen, die von Klassismus und von allem anderen auch betroffen sind. Das bedeutet, wir müssen aufeinander zugehen halt. Das tun wir halt nicht. Und erst recht nicht wir Linken halt so. Wir schimpfen uns irgendwie alle links und trotzdem kommen wir nicht zueinander und reden miteinander. Wir haben keine Streitkultur. So, das müssen wir mehr aufbauen. Und das ist das, was wir halt in Lützerath auch gelernt haben, uns zu streiten und zuzuhören und miteinander Sachen zu verstehen halt. Und das würde ich mir wünschen, ja, für uns, die sich alle links quasi schimpfen.
Ich finde die Frage total spannend und ich wünschte, es gäbe darauf so eine einfache Antwort. Auf der einen Seite würde ich sagen, aus meiner Perspektive haben wir nicht, also dürfen wir nicht aufhören, also wir dürfen uns sozusagen nicht, davon loslösen, irgendwie gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen, von der wir profitieren, vor allem hier in diesem Land. Aber gleichzeitig ist es schon auch so, dass in Lützerath, also ich zumindest auch erfahren habe, dass Gemeinschaft ganz viel Hoffnung geben kann. Also Gemeinschaften zu haben mit Menschen, auf die man sich, denen man vertraut und mit denen man wirklich einen Zusammenhalt spürt, das ist was mir ganz, ganz viel Kraft gibt. Und natürlich zehrt es auch an einem, weil es alles weil es Kraft auch kostet und weil man auch viel investieren muss, um diese Communities irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber ja, am Ende denke ich, dass es was total Schönes auch ist und was sich sehr zu bewahren auch lohnt.
Super. Und wir